Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, ich darf nochmal guten Morgen sagen, auch wenn wir heute nicht so viele sind. Ich sage immer, entscheidend ist, dass die heute da sind, für die genau dieses Wort auch da ist, die gerade diese Botschaft brauchen. Wir freuen uns, dass auch anderswo heute sich viele versammeln und auf Gottes Wort hören. Ach, das ist so eine wunderbare Sache. Ja, wir sind weiter im Buch Nehemia und heute geht es um ein ganz zentrales Kernstück auch des Glaubens. Gerhard ja auch schon angesprochen, es geht um unsere persönliche Beziehung, die wir zu unserem Herrn haben. Neulich, ich war gerade so beim Bibellesen morgens, da kommt meine Frau rein und sagt zu mir, hör mal, wie geht's euch denn? Da habe ich gedacht, wen meinst du denn? Ja, dir und deinem Herrn. Ach so, ja. Konnte ich ja sagen, ja, wir sind gerade im Gespräch über Verschiedenes. Es geht um die persönliche Beziehung und um Fragen, die wir uns einmal stellen müssen und auch beantworten müssen, um auch Stabilität im Glauben zu bekommen, nämlich die Frage, wie das überhaupt ist. Wer ist denn für wen da? Ist Gott für mich da? Und er hat die Verantwortung dafür, dass ich ein glückliches Leben führen kann. Er ist verantwortlich dafür, dass ich meine doch so guten Lebensziele erreichen kann. Oder könnte es auch sein, dass es andersrum ist? Und da will ich euch auch heute Morgen einladen. Kann es nicht sein, und wir werden sehen, dass viel dafür spricht, dass wir für ihn da sind, dass er etwas mit uns vorhat. Hier haben wir ja auch die Bilder. Das ist nicht Nehemias Idee gewesen, das war Gottes Idee. Er hat Pläne und er ist es, der in unserem Leben das Sagen haben will. Und das ist ganz wichtig, dass wir das einmal erkennen, denn ich weiß, wir tendieren immer dazu, für uns zu leben. Ja, es geht um mich, es geht um mich und Gott, hilf mir und Gott macht das und ich möchte gern das, hilf mir. Herr, was willst du überhaupt mit meinem Leben anfangen? Das war auch eine wichtige Frage am Anfang meines Glaubenslebens. Und ich habe von jemandem eine Karte geschenkt bekommen, von einer lieben Frau, die hat sich so mitgefreut, dass dieser Bronslik endlich zum Glauben gekommen ist. Haben doch schon viele gebetet und jetzt hat er doch mal die Entscheidung getroffen. Und dann hat sie mir eine Karte gegeben und da stand drauf ein Satz, Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Oh, das habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Was heißt denn hier Werkzeug? Und ich habe mir das Ding über mein Bett geklebt und habe es einfach jeden Tag gebetet, von diesem Tag an. Etliche Jahre. Herr, mache aus mir ein Werkzeug deines Friedens. Und dann habe ich irgendwann erkannt, es geht darum, dass er etwas mit mir vorhat, was wiederum auf andere Menschen Auswirkungen hat. Und dann, wie du das schon angesprochen hast, dann kam nach dem Reisebüro, wo ich dann den Menschen immer einen guten Urlaub vermittelt habe, kam dann der neue Dienst. Jetzt zeige ich den Menschen, wohin die Lebensreise geht. Das ist auch wichtig. Wir waren ja schon einige Wochen jetzt im Buch Nehemia und jetzt kommt es eben zu diesem wichtigen Kapitel 10. Das wird dann noch später noch ein bisschen ausgeführt in den letzten Kapiteln, aber hier geht es eben dann auch um eine ganz bestimmte Sache, nämlich um diese Klärung der Frage, Und die Bürger von Jerusalem, die da waren, die mussten auch diese Frage neu klären, für was sie überhaupt da sind, was denn ihre Aufgabe ist, was Gott mit ihnen vorhat. Und sie sind von ihm abgewichen. Das werden wir gleich noch hören von den anderen Kapiteln. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, und das finde ich so stark. Es gibt immer, immer wieder eine Möglichkeit, neu mit Gott anzufangen. Ganz neu wieder. Das ist ja das Schöne. Im Computer tippe ich auch da. Und dann lese ich auch, was ist das für ein Käse? Löschen. Jetzt fangen wir nochmal neu an. Und dann geht's vielleicht. Neuanfang im Glauben. Wir haben dieses Kapitel 10 jetzt so vor uns. Und da fängt es an, im ersten Vers: Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen uns durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Also hier kommen die jetzt und ja, sie geben Gott ein Gelöbnis ab und sagen, jetzt wollen wir neu mit dir anfangen. Und dann werden 84 Namen genannt. Boah, die lese ich jetzt nicht vor. Aber das waren die Vertreter des Volkes, die wollten, das muss aufgeschrieben werden, wir machen jetzt mit Gott eine Abmachung. Und sie haben das ganze Volk vertreten, steht extra noch da, auch alle, die jetzt nicht da genannt sind, die Frauen und die Kinder und alle, die das verstehen konnten, um was es geht. Ja, wir müssen noch mal ganz kurz zurückblicken in den vorhergehenden Kapiteln. Ich hoffe auch, dass bei dir, Alex, noch Platz ist im Herzen, weil du schon einen Zettel geschrieben hast, was dir alles wichtig geworden ist. Vielleicht kommt jetzt noch was dazu. Also Kapitel 1 bis 9, da war ja der Nehemia und er erfuhr, dass es mit Israel, mit Jerusalem, dort in der babylonischen Gefangenschaft war er ja ganz schlecht steht. Die Stadtmauer war niedergerissen, alles lag in Schutt und Asche und das Volk war auch in einem jämmerlichen Zustand. Und das hat ihn getroffen und er hat gesagt, ich muss doch da irgendwas tun. Gott, was kann ich tun? Und er hat 4 Monate gebetet. 4 Monate das bewegt. Was kann ich tun? Und dann in Kapitel 2 kam dann dieser Auftrag. Dann hat Gott plötzlich alles so geführt, dass er sich auf die Reise gemacht hat. 2 Monate war unterwegs, bis er dann in Jerusalem war. Und dann hat er den Einwohnern gesagt, Leute, lasst uns wieder die Mauer aufbauen. Das ist das Wichtigste erstmal, dass wir geschützt sind vor den Feinden. Los, helft mit. Wir wollen wieder neu anfangen. Es geht ja um unsere Zukunft und es geht vor allen Dingen um Gottes Ehre. Sein Volk, kaputt, am Boden liegend, ist ja auch gerade kein gutes Zeugnis für einen lebendigen Gott. Also, Kapitel 3 bis 5, dann bauen sie, dann geht's gut voran, wir haben es vorhin schon gehört. Es waren auch Feinde da, mit ihren Drohungen, Spott, hinterlistige Diplomatie, immer da, wo Gläubige sich aufmachen, was zu tun, da kommt auch der Feind, die Stänkerer. Aber sie haben gearbeitet, sie blieben dran und dann in Kapitel 6, es ist geschafft. Nur 52 Tage haben sie gebraucht, die Schutzmauer ist fertig. Trotz aller Widerstände, Jerusalem ist wieder sicher. Gott sei Dank. Aber das Buch Nehemia ist ja noch nicht zu Ende. Jetzt war die äußere Sache klar. Die Mauer stand wieder und sie haben eine Erfahrung gemacht mit Gott. Er hat geholfen, das aufzumachen. Aber jetzt ging es darum, dass auch die innere Wiederherstellung stattfindet. Darum ging es jetzt in den Kapiteln 8 und 9. Der innere Zustand des Volkes sollte auch wieder heil werden. Und darum haben sie sich versammelt. Und dann kam die Therapie Gottes. Dann haben wir von Mike gehört. dass sie anfingen, wieder das Wort Gottes, die Bibel, ins Zentrum zu rücken. Und dann hat Esra, ein Kollege von Nehemia, angefangen vorzulesen, aber nicht nur 2,5 Verse, sondern stundenlang aus der damaligen Bibel, aus den ersten 5 Büchern Mose. Dann wurde gelesen und das Volk stand da, die waren alle da, mucksmäuschenstill, und sie haben gehört. Gottes Wort haben sie schon lange nicht mehr gehört. Und dann hat es geklingelt, dann hat es angefangen zu klingeln in den Herzen. Boah, jetzt wird uns wieder neu bewusst, wer Gott ist und was er vorhat. In Kapitel 9, dann haben wir das letzte Mal gehört von Bernd Brockhaus. Und dann sahen sie ein, Mann, wie Gott mit seinem Volk über die Jahrhunderte umgegangen ist. Das war ihnen alles entschwunden. Wie Gott sein Volk geführt hat, hat sie befreit aus Ägypten, hat sie durch die Wüste geführt, hat sie versorgt, hat sie gesegnet, und die waren richtig glücklich und haben Gott gelobt und gepriesen, dass er so treu ist. Und dann kommen da in diesem Kapitel immer wieder diese bestürzenden Verse, die habe ich extra bei mir hier braun unterstrichen. Aber sie und unsere Väter und unsere Vorfahren wurden übermütig und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht folgten. Sie sind hier im Gebet vor Gott und legen das alles nochmal dar, wie Gott sich Mühe gegeben hat. Und dann ging es dem Volk gut. Und dann haben sie irgendwann gedacht, ach, das ist ja so happy, das ist alles gut. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch nicht auch ohne Gott geht. Wir haben ja alles scheinbar im Griff. Und dann kam der Absturz wieder. Dann haben sie anderen Göttern gedient, haben Gottes Wort nicht mehr ernst genommen, haben es vergessen, auf die Seite geschoben. Und dann fing der Stress an, dann kamen wieder die Feinde und dann kamen die Schwierigkeiten und dann kam der Kampf und dann haben sie sich ein goldenes Kalb gebaut. Und Gott im Himmel, der hat das alles mitgekriegt. Und er hat sein Volk so unendlich lieb. Der lässt die nicht einfach so. Er hat es aber dann eine Zeit lang ihnen nicht mehr gut gehen lassen. Der hat sie in die Not hineingeführt. Warum? Ah, nicht, weil er ihnen mal eins draufgeben will, sondern weil er sie wieder zurückholen wollte. Und leider, leider, leider ist es so, auch in unserem Leben manchmal, dass wir erst dann wieder ans Nachdenken kommen, wenn es mal eben nicht mehr so gut geht, wenn die Karre festgefahren ist. Ach, hätte ich doch, Mensch, ich habe auch keine Winterreifen. Hätte ich doch die Winterreifen draufgetan. Ja, jetzt stecke ich erst mal fest, aber das nächste Mal merke ich mir das. So geht Gott mit seinem Volk um und er holt sie wieder zurück. Und sie hörten das alles. Hunderte von Jahren Geschichte. Ich bin so dankbar, dass wir das Alte Testament haben. Da lernen wir, wie Gott Verheißung gegeben hat und wie er sie erfüllt hat. Sein Volk ist ungehorsam geworden. Er hat den Segen da zurückgezogen, hat ihnen Lektionen gegeben und sie sind wieder zurückgekommen. Sie fingen wieder an mit Gott. Und dann ging es eine Zeit lang wieder gut. Dann ging es ihnen wieder zu gut. Dem Esel, dem es gut geht, der geht aufs Eis und kracht ein. So. Und die Leute haben jetzt zugehört, als Esra das alles ihnen gezeigt hat. Bibelstunden haben sie gemacht. Neue Freude bekommen, Gottes Wort zu lesen. Und dann haben sie aber gemerkt, Mann, die Geschichte unseres Volkes, unserer Vorfahren, das sind ja wir selbst auch. Bei uns im Herzen schaut es ja auch nicht anders aus. Wir haben auch Gott aus den Augen verloren. Er hat ihnen so gute Gebote gegeben, als Anleitung zum Leben. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wenn doch, dann geht's schief. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du kein Werk tun. Warum sagt das Gott? Weil er uns kennt, weil er weiß, dass wir Ruhe brauchen, weil er weiß, dass wir so gestrickt sind, dass das genau das Richtige ist. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten, auch nicht abtreiben. Du sollst nicht Ehe brechen, auch nicht in Gedanken. du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, du sollst nicht begehren etwas, was dein Nächster hat. Das waren die Gebote und die hatten sie aus den Augen verloren. Aber jetzt erkennen sie das wieder und jetzt sind sie bestürzt, aber gleichzeitig auch erfreut, weil sie merken, Mann, da ist ja ein Schatz, den wir vernachlässigt haben. Oh, wie konnten wir nur? Anstatt dankbar zu sein, waren wir undankbar. Oh, der Gott Israels hat sein Volk niemals aufgegeben, auch heute nicht. Es geht weiter mit der Geschichte, aber wir sind hier Gemeinde. Wir sind hier Gemeinde, aber wir können wichtige Prinzipien übernehmen von dem, was Gott mit seinem Volk Israel gemacht hat, weil Gott derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. In diesen Tagen fand in den Herzen der Israeliten ja eine wahre Revolution statt. Das helle Licht der Bibel, des Wortes Gottes traf sie und sie haben eine Entscheidung getroffen. Wir wollen aus der Vergangenheit lernen. Nicht nur aus der Vergangenheit unseres persönlichen Lebens, da gibt es ja auch genug so und so, sondern aus der Vergangenheit des Volkes Gottes, was Gott extra hat niederschreiben lassen in der Bibel. Wir können diese Prinzipien erkennen oder neu entdecken. Beate Babel hat gerade davon gesprochen, von den Kursen, die jetzt wieder stattfinden hier in der Gemeinde. Mann, das ist eine gute Sache. Entscheidend ist, und das lernen wir aus der Geschichte Israels auch, wie entscheidend es ist, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, aber nicht stur irgendwas drunter lesen, sondern mit der inneren Einstellung, Gott, ich will jetzt da was raus lernen, sprich du jetzt zu mir. Oh, du, dann wirst du staunen, dann bleibst du nicht derselbe. Er vergibt uns unsere Schuld, er schenkt uns die Chance zum Neuanfang. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, heißt es, dass er uns die Sünden vergibt. Auslöschen. Vergangenheit, was wir angestellt haben, er löscht es aus seinem Register raus und er fängt neu mit uns an und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, heißt es im ersten Johannesbrief. So, und das haben die Israeliten jetzt erkannt, aber damit waren noch nicht fertig. Sie haben zwar jetzt, was die Vergangenheit betrifft, ihre Sache geordnet, aber jetzt ist ja die Frage, wie es weitergeht. Wie es weitergeht. Aufgrund alles dessen steht dann in Kapitel 10, Vers 1, treffen wir jetzt eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie besiegeln. Ein Gelöbnis vor Gott. Wisst ihr, die Wiedergeburt, wenn wir uns zu Jesus Christus wenden und ihn in unser Leben aufnehmen, das ist die Wiedergeburt, dann werden wir Kinder Gottes, dann empfangen wir den Heiligen Geist, dann sind wir für immer mit Gott verbunden. Das ist ein einmaliges Ereignis in unserem Leben. Aber, dass wir als Gläubige auch merken durch die Bibel, oh, da bin ich wieder vom Kurs abgekommen, dann muss ich wieder neu anfangen. Und das, was die jetzt tun, das ist eine Sache, der Neuanfang im Leben eines Gläubigen, boah, der findet immer wieder statt. Wenn wir wieder in der Bibel lesen, dann merken wir, oh nee, Mann, in allen Bereichen meines Lebens, da will ich wieder, da muss ich wieder, ach, und Gott hat gesagt so und ich habe so gemacht. Jetzt will ich mich wieder vor dich hinstellen oder hinknien oder hinsetzen und sagen, Herr, jetzt will ich da wieder neu anfangen. Ich habe hier ein Zettelchen, den zeige ich niemanden. Ich glaube, auch meine Frau hat ihn noch nicht gesehen. Vielleicht doch versehentlich mal. Da stehen die Punkte drauf, an denen ich zu knabbern habe, die ich noch nicht richtig hinkriege in meinem Leben, wo ich immer wieder, wenn ich nicht aufpasse, und die schreibe ich auf und die lege ich auch vor Gott hin, wenn ich bete und sage, Herr, hier, doch einen einzigen Punkt, Den darf jeder wissen. Da steht nur das Stichwort Tagesbeginn. Wie fange ich denn an überhaupt? Fange ich da mit einer Hingabe an? Herr, jetzt stelle ich mich wieder unter deinen Segen. Heute geh du wieder mit mir durch den Tag. Ich will das tun, was du möchtest. Bewahre mich vor den Fallen, dass ich nicht irgendwo wieder zurückfalle. Dass mir etwas über die Lippen kommt, was nicht gut ist. Dass ich etwas tue, dass ich etwas denke, was dir nicht wohlgefällt. Dass ich mit dem anderen falsch umgehe. Das ist schon mal wichtig. Wie fange ich den Tag an? Und die anderen Punkte, ja, da bin ich im Gespräch mit ihm. Tut sich schon was, aber es gibt mal wieder Rückschläge. Manchmal müssen wir lange, lange üben. So, sie sind nicht stehen geblieben bei der Sündenvergebung. Denn Gott geht es nicht darum, dass wir so roboterähnlich funktionieren. Und er steht da, Moment hier, puff. Sondern er will Beziehung. Und ich habe einen Vers aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen. Den will ich euch mal sagen. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Da sagt Gott, und da sage ich, da sagt er zu mir, in Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ha! Wusstest du das? Dass Gottes Herzenswunsch ist? Nicht, dass du perfekt funktionierst. Ich sündige nie, geht sowieso nicht. Sondern, dass du ihm dein Herz gibst. Dass du ihm dein Zentrum gibst. Dass du ihm erlaubst, dich zu besitzen. Oder gehörst du noch dir selbst? Da muss man drüber nachdenken, wem gehörst du? Gehörst du Gott? Und hast du damit auch deine Rechte an dich selbst abgegeben? Herr, du kannst bestimmen mit meinem Leben, wie du es möchtest. Ich gehe mit dir auch durch dick und dünn. Du hast das Sagen. Und wenn ich hier irgendwo versagt habe, wenn etwas zu Bruch gegangen ist, Herr, jetzt, ich krieg das nicht hin. Du musst jetzt. Und er wird auch, wenn wir ihn lassen. Aber er möchte mein Herz haben. Du, ich möchte so gern in deinem Herzen regieren. Ich möchte so richtig eine tiefe Beziehung zu dir haben. In der ich auch schon mal sagen kann, so wie der Petrus, du weißt Gott, ich hab dich lieb. Du weißt das doch. Aber ich möchte gern noch wachsen in dieser Liebe. Ich möchte gern noch mehr ja, dir zur Verfügung stehen und dass die Schwachpunkte ausgemerzt werden, dass das besser wird. Ja, deshalb verpflichteten sich die Israeliten in Nehemia 10 ganz neu ihrem Herrn und Gott. Das ist vielleicht ein alter Ausdruck, aber mir gefällt er. Sie weihten Gott ihr Leben. Nachher werden wir ein Lied singen. Was mir auch viel bedeutet, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Aber das zählt nichts, das kann ich tausendmal singen, wenn nicht mein Herz wirklich es so meint. Ich bin entschieden. Herr, ich habe nichts anderes außer dir. Alles, was mir was bedeutet, das zerbröselt letztlich an dem Tag, wo ich dann nicht mehr hier auf dieser Welt bin. Aber nur eines bleibt, mein Gott in meinem Herzen. Und ich in seinem Herzen. Ganz kurz, ein paar Punkte noch aus diesem Kapitel. Denn die Israeliten, die sagten sich, jetzt haben wir einen neuen Anfang gemacht, jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen. Es muss sich was verändern. Ein Punkt, Vers 31, und dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben. Also nicht den Leuten, die da ohne Gott lebten und die natürlich auch ganz attraktive Frauen hatten. Oder Männer, umgekehrt. Und Israel, Gott weiß ein Anliegen. Hör mal, das geht nicht. Du kannst dich nicht verbinden mit jemandem, der zwar ein lieber Mensch ist, aber der, so sagt Gott, der mich nicht lieb hat, der nicht mir gehört, sondern der andere Lebensziele hat. Boah, das geht nicht. Dann wirst du selbst großen Stress haben. Ich weiß das aus der Seelsorge. Ich denke an eine Frau. Oh, wie oft haben wir am Telefon geredet. Und sie sagt, ja, aber ich habe mitgekriegt, dass der doch ab und zu mal doch irgendwie sich für Gott interessiert. Ja. Aber das reicht doch nicht für eine Ehe, für ein stabiles Fundament. Und ich habe gesagt, Wochen, Monate. Und dann hat sie geheiratet irgendwann. Und dann hat sie lange Zeit nichts mehr gehört. Und dann, vor gar nicht allzu langer Zeit, ruft sie mal wieder an. Ich muss Ihnen sagen, was los ist. Hätte ich doch nicht. Hier drin steht es. Ich weiß, ich kann nicht leichtfertig über Verschiedenes beurteilen. Jeder hat seine eigene Geschichte und jeder macht seine Fehler auch. Aber ja, mein Gott, du kannst neu anfangen. Auch in solch einer Ehe. Ja? Gott kann Wunder tun. Gott kann Kaputtes sogar wieder heil machen. Wo man sagt, ist unmöglich, er kann es. Wenn die Völker, Vers 32, wenn die Völker des Landes am Sabbat waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wollten wir sie ihnen am Sabbat nicht abnehmen. Gut, Israel hat viele Gesetze gehabt, viele Regeln, die galten nur für Israel. Aber es sind Prinzipien schon da, dass wir heute hier sind und nicht bei der Maloche. Das ist doch Gnade Gottes, dass er es geschenkt hat, dass sogar der Staat sowas eingerichtet hat. Das hat ja der Staat nicht erfunden. Der hat nicht gesagt, oh nee, wir müssen alle 7 Tage mal einen Ruhetag haben, sondern das steht geschrieben. Das haben sie da übernommen. Das ist gut, können wir hier sein, können Gemeinschaft haben miteinander und den Gottesdienst hier feiern, ausruhen, damit wir wieder fit sind für den nächsten Tag. Ja, noch ein Punkt, das ist das Thema Geld. Das ist auch ein Punkt, da haben Sie gesagt, aber da müssen wir auch wieder ganz neue Perspektive haben. Das ganze Kapitel spricht dann noch ab Vers 33 davon, von diesem berühmten Zehnten. Ist uns das schon mal aufgefallen, dass der Zehnte eigentlich mit dem Neuen Testament überhaupt nichts zu tun hat? Nirgendwo finde ich im Neuen Testament, dass Gott gesagt hat, ihr, die ihr an Jesus Christus glaubt, ihr müsst den Zehnten geben. Keine Angst, Gerhard, ich krieg schon noch die Kurve. Gott lässt sich doch nicht mit dem Zehnten abspeisen. Vom Neuen Testament her erkennen wir, folgendes, 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, unser ganzes Leben, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott an eurem Leibe. Er sagt, ich habe für euch alles gegeben am Kreuz. Alles habe ich hingegeben, was ich hatte, um euch zu retten. Und jetzt wollt ihr mich mit 10% abspeisen? Nein. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Ich habe das auch in meinem Leben so festgemacht. Ich habe einfach von Gottes Wort erkannt, mir gehört nichts. Weder mein Bankkonto, weder mein Auto, weder meine Familie, das Haus, alles, was ich denke, dass ich es besitze, für das ich wohl Verantwortung habe, aber es gehört mir nicht, sondern ich verwalte es im Auftrag Gottes. Das heißt also, wenn ich jetzt hier meinen Bankauszüge habe und so und so und so, und jetzt brauche ich ein neues Auto, das ist keine Privatsache, sondern dann nehme ich mir etwas von Gottes Geld mit seiner Genehmigung, da bin ich mit ihm im Gespräch und dann gehe ich mir ein Auto kaufen. Muss keine Schrottkiste sein. Nee, kann man ruhig ein bisschen mehr drauflegen. Soll ja auch wieder eine Zeit lang halten. Und so ist es mit dem Urlaub genauso. Und so ist es auch mit dem Zehnten, mit dem sogenannten Zehnten. Nee, 100%. Manche fragen, muss ich denn vom Netto oder vom Brutto rechnen den Zehnten? Die Fragen kannst du alle vergessen. Es gehört alles dem Herrn und ich lasse mich jetzt führen, Herr. Du siehst, die Gemeinde braucht. Und ich habe. Ja, dann gebe ich im Vertrauen auf dich. Wisst ihr, Gott ist so großzügig, aber die Großzügigkeit von ihm wird erst dann richtig sichtbar, wenn wir selbst großzügig werden. Hast du das schon mal versucht, ihn in der Großzügigkeit zu überbieten? Wirst du nicht schaffen. Wir können das auch als Familie sagen. Ach, da, eigentlich haben wir schon alles gegeben, so was wir so dachten. Und jetzt, da ist noch eine Not, da ist noch ein Missionar. Da, Mann, aber Herr, wir wagen es. Wir geben das auch noch oder machen da noch was. Und da ist irgendeiner, der hat es so notwendig. Dem wollen wir auch noch. Und dann kommt die Steuererstattung. Ja, die ist ja viel höher, als ich dachte. Oh Herr. Aber das geht nur, wenn wir es wagen, Gott beim Wort zu nehmen. Er lässt uns nicht hängen. Jetzt hast du alles gegeben, jetzt lasse ich dich hängen. Im Gegenteil, geht nicht bei ihm. Und deshalb wollen wir da auch wieder ganz neu das erkennen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und der Herr Jesus Christus selbst, der hat ja auch, ja, er ist ja selbst auch Mitautor der Gebote. Der hat die ja selbst auch entworfen. Und wisst ihr, wie er sie zusammenfasst? Wir denken manchmal, Gott will uns mit den Geboten, du musst knüppeln, einengen, einpferchen. Nein, im Gegenteil. Jesus Christus sagt, jetzt fasse ich mal die Gebote zusammen, jetzt zähle ich mal alle Gebote Gottes zusammen, addiere und was kommt unten raus? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und deinem Nächsten wie dich selbst. Mit derselben Intensität, wie du dich um dich selbst drehst, sollst du dich auch um deinen Nächsten kümmern. Das ist die Zusammenfassung aller Gebote. Und die stehen im Alten Testament und die sind rübergekommen ins Neue Testament. Das ist ein Akt der Liebe. Wenn ich nach den Geboten lebe, dann ist das Liebe gegenüber Gott, gegenüber den Menschen. Er hat uns so sehr lieb, dass wir es uns leisten können, weiterzugeben. Ja, neu anfangen mit dem Herrn. Das kann auch heute geschehen. Das wünschte ich mir. Jeder privat für sich. Ja, Herr, ich möchte eigentlich auch wieder ein bisschen von dem erleben, was der da erzählt hat. Der wird sich ja das nicht nur ausgedacht haben. Es geht wirklich. Und der Herr wartet drauf, dass wir das Herz öffnen und sagen, Herr, jetzt will ich wieder an dem und an dem Punkt neu dich erfahren. Er wird es tun. Danke fürs Zuhören. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.